Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Schön, dass du dir wieder bewusst Zeit nimmst, Zeit zum Reflektieren, Zeit für neue Perspektiven, Zeit für dich und deine Rollen im Unternehmen. Denn genau darum geht es auch diesmal. Ich möchte dir Denkanstöße geben, Impulse, die dich ermutigen, deine Position im Unternehmen aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. In meiner Podcast-Reihe Business Snack High Performance Talks treffe ich Menschen, die Verantwortung übernehmen für Organisationen, für wirtschaftliche Ergebnisse und vor allem für Menschen. Dazu gehören HR-Verantwortliche, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Mitglieder von Vorständen. Sie alle arbeiten an der spannenden Schnittstelle, an der Haltung auf Struktur trifft, Führung auf Kultur und wirtschaftlicher Erfolg auf menschliches Miteinander. Wir reden darüber, wie High Performance im Unternehmensalltag wirklich gelingen kann. Nicht als abstrakte Ideal, sondern als gelebte Praxis. Nachhaltig, menschlich und zugleich messbar. Meine Gäste teilen ihre Erfahrungen, sprechen über echte Herausforderungen und zeigen, was in der Praxis wirklich funktioniert. Heute freue ich mich sehr, Kommerzialrat Magister Ulrike Rabmer-Koller bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin der Rabmer-Gruppe in Altenberg bei Linz, einem Familienunternehmen in zweiter Generation. Unter ihrer Leitung verbindet Rabmer Baukompetenz mit Umwelttechnologie und entwickelt marktwirksame Lösungen für Wasser- und Energieeffizienz, Abwasser und erneuerbare Energie. Ulrike Rabmer-Koller stieg 1992 ins Unternehmen ein, führte die Gruppe seit 2002 und ist seit 2011 allein Eigentümerin. Ihr unternehmerisches Profil wird von einem breiten gesellschaftlichen Engagement ergänzt, das ihren Anspruch widerspiegelt, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammenzuführen, um Transformation voranzutreiben. Sie war Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, Präsidentin von SME United sowie Mitglied hochrangiger Expertengremien der EU-Kommission. Wie High Performance bei Rabmer konkret aussieht, zeigen konsequente Talenteentwicklung und marktreife Innovationen wie etwa dem Eco Water Jet, mit dem sich beim Duschen bis zu 50% Wasser und Energie ohne Komfortverlust einsparen lassen. Herzlich willkommen, Ulrike. Ich freue mich auf Einblicke in deine Führungsprinzipien, die Rolle von Nachhaltigkeit als Performance-Treiber und auf konkrete Beispiele, wie du mit deinem Team Innovation in Wirkung übersetzt. Hallo.
Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist.
Ja. Wie ich erfahren habe, ist es ja ein Familienunternehmen, ja, wissen ja alle in Österreich, aber so auch, wo wir hier sind, der Standort ist auch Familiensitz gewesen, wie wir gerade gesprochen haben, ein alter Bauernhof.
Ja, also im Endeffekt war es der Bauernhof meiner Großeltern und da haben hier meine Eltern dann mit dem Unternehmen gestartet und es ist schon seit vielen Generationen im Familienbesitz und es verbindet natürlich Tradition mit Innovation.
Ja, man sieht vom Bauernhof nicht mehr viel, muss ich dazu sagen, es ist wirklich ein modernes Gebäude, aber trotzdem in der Region, in Oberösterreich, was ich ja ganz speziell wichtig finde, dass es in den abgelegenen Regionen auch noch Unternehmen gibt, in der Größenordnung, wie ihr seid, dass auch die Region auch wirklich Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen beschäftigen können, oder?
Ja, das ist mir auch natürlich sehr wichtig, nämlich diese Verankerung in der Region. Mhm. Und wir sind zwar nur 10 Kilometer von Linz entfernt, aber es wirkt mehr. Also ja. Es ist ja in der Mitte, also ich habe früher immer gesagt, in the middle of nowhere. Aber im Grunde genommen sind wir sehr schnell in der Stadt, ja. Aber trotzdem mitten am Land. Ja. Und unsere internationalen Gäste haben das immer sehr geschätzt, weil wir doch einen sehr schönen Ausblick haben und eigentlich in einer sehr schönen Umgebung arbeiten dürfen.
Mhm, das stimmt. Sehr genossen herzufahren. Wir starten immer mit den Einstiegsfragen bei dieser Podcast-Serie zur High-Performance-Culture und dann gehen wir die 8 Säulen durch aus meinem Buch, die 8 Säulen der High Performance Culture, wo wir auch gefiltert haben, was wichtig ist und wir einfach parallel dazu mehr erfahren möchten, was in der Praxis wirklich funktioniert, ja, und wie ihr es macht und wie das auch auf eure Performance einzahlt. Jetzt einmal sehr konkret, was bedeutet für dich konkret High Performance Culture?
Ja, für mich bedeutet High Performance vor allem, dass wir als Unternehmen nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern vor allem auch unsere Werte leben, nachhaltig agieren und auch unsere Mitarbeiter immer mitnehmen bei den Entscheidungen. Und es geht wirklich darum, vor allem, dass wir gemeinsam etwas bewegen und mit Begeisterung, Klarheit und Verantwortung auch weitertragen. Mhm. Und in der Radmer-Gruppe verbinden wir vor allem eben die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit sozialer und auch ökologischer Verantwortung. Mhm. Und diese Basis bedeutet für mich einfach dann auch die Fähigkeit, mit Erfolg auch vieles weiterentwickeln zu können.
Mhm. Und welche Rolle müssen aus deiner Sicht Führungskräfte in einer High-Performance-Culture einnehmen?
Eigentlich eine sehr große. Ja, weil im Endeffekt, und das ist auch bei mir generell, ich habe ja auch einen sehr teamorientierten Führungsstil. Das heißt, ich binde meine Führungskräfte wirklich in vieles mit ein oder fast alles mit ein. Und wir diskutieren, wir entwickeln gemeinsam die Strategie und es werden auch wesentliche Entscheidungen gemeinsam diskutiert. Natürlich muss ich selber dann die letzte Entscheidung treffen. Aber ich habe das Unternehmen auch sehr breit aufgestellt. Das heißt, ich habe mehrere kleinere Unternehmen, die eigenverantwortlich auch von jeweiligen Führungskräften geführt werden, auch operativ. Und deshalb ist es für mich einfach wichtig, zum einen diese Verantwortung weiterzugeben und zum anderen weiß ich aber auch, dass ich mich zu 100% verlassen kann.
Mhm. Es sind 8 Unternehmen, oder?
Insgesamt mit der Holding sind es 8 Unternehmen,
ja. Mhm. Ja. Und dadurch halt sehr eigenständig Verantwortungssinn verteilt.
Genau.
Sehr gut. Welche Unternehmenswerte siehst du als entscheidend für High Performance Culture?
Für mich im Endeffekt, also zum einen natürlich die Nachhaltigkeit. Ja, das ist für mich ein ganz wichtiger Bereich. Es ist natürlich auch das Miteinander, auch Verantwortung übergeben und Vertrauen zu haben und wirklich im Team gemeinsam etwas zu bewegen. Mhm.
Das Thema Nachhaltigkeit, wie seht ihr das in der Organisation?
Also wir haben auf der einen Seite natürlich die ökologische Nachhaltigkeit, die mir persönlich sehr wichtig ist. Denn ich habe schon zum einen als Kind, war es mir einfach wichtig, es war damals, ich bin hier in der Region, in der Natur aufgewachsen und alleine zum Beispiel damals hat mit der Abfalltrennung begonnen. Ja, das war mir dann sehr, sehr wichtig, das habe ich in der ganzen Familie verankert. Aber ein Schlüsselerlebnis hatte ich dann in meiner Zeit in Amerika. Ich bin eben nach dem Studium in die USA gegangen, habe dort für ein Startup gearbeitet und das war in der Nähe von am See und ich habe mir dann quasi immer einen Kindheitstraum erfüllt. Ich nehme mir eine Wohnung direkt am See und kann dann jeden Morgen dort schwimmen gehen. War aber dann sehr enttäuscht, wie ich dann dort war. Es ist niemand in dem See schwimmen gewesen. Der war so schmutzig, dass keiner dort schwimmen war.
Okay.
Und das hat mich wirklich sehr geprägt, weil auch zum damaligen Zeitpunkt habe ich mir dann einfach gedacht, in Österreich haben wir so tolle Wasserqualität, viele Technologie, auch um das Wasser sauber zu halten. Also es braucht aber wahrscheinlich noch mehr Technologie und vor allem diese international, um wirklich sicherstellen zu können, dass es auch überall anders sauberes Wasser gibt.
Ja.
Das hat mich dann auch bewegt. Und als ich dann auch ins elterliche Unternehmen zurückgekommen bin, haben wir wirklich auch diese Themen weiterentwickelt. Und drum ist Nachhaltigkeit ist einmal ein wichtiger Punkt. Auf der einen Seite Produkte, die wir entwickeln, aber auf der anderen Seite machen wir natürlich auch im Unternehmen sehr viel. Wir haben Photovoltaik, wir heizen nicht mit Gas, sondern mit Holz, Abfällen von der Baustelle und von der Zimmerei und. Also das heißt, wir machen hier wirklich sehr viel für das Thema ökologische Nachhaltigkeit, aber auch die soziale Nachhaltigkeit ist mir eben besonders wichtig. Auf der einen Seite die regionale Verankerung. Das heißt, wir geben auch der Region etwas zurück. Und wir arbeiten hauptsächlich mit regionalen Anbietern als auch Partnern, auch als Subunternehmer oder Lieferanten zusammen. Und natürlich die Mitarbeiter, die ja der Schlüssel für den Erfolg eines Unternehmens sind, die sind mir auch besonders wichtig.
Ja. Wir gehen auf die 8 Säulen ein von High Performance. Warum war die Nachfrage? Weil mir Nachhaltigkeit auch ganz wichtig ist. Und ich finde, wir glauben immer, dass wir das, was wir in Österreich haben, auch in anderen Ländern haben. Aber ich habe auch in Holland gelebt und habe auch gemerkt, dass Mülltrennung nicht unbedingt Mülltrennung ist, wie wir es in Österreich kennen. Das verstehe ich total mit den Seen, weil es nicht vergleichbar mit Salzkammergut wahrscheinlich
das See gewesen. Nein, ganz und gar nicht.
Gehen wir auf die 8 Säulen ein. Eine der Säule war oder ist bei uns in unserer Arbeit Ergebnisorientierung. Welche Rolle spielt Ergebnisklarheit in deiner täglichen Führungsarbeit und wie misst du persönlich Erfolg jenseits der klassischen KPIs?
Der Business Snack. Jetzt mal ehrlich.
Also grundsätzlich ist Ergebnisklarheit für mich die Basis und wirklich sehr essentiell. Wir arbeiten zum Beispiel mit sehr klaren Zielbildern. Wir arbeiten auch regelmäßig an unserer Strategie. Und diese Ziele gibt es auf der einen Seite natürlich für das gesamte Unternehmen, aber dann auch für die einzelnen Abteilungen oder Firmen drunter. Und ganz wichtig ist mir dabei eben vor allem natürlich der ganzheitliche Blick. Denn es geht darum, was wollen wir erreichen, warum wollen wir es erreichen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass wenn man weiß, warum, das gibt einfach Orientierung und Sinn. Und für mich der persönliche Erfolg zeigt sich eben nicht nur in Zahlen, sondern bei mir ist es schon so, dass wichtig ist, dass unsere Mitarbeiter sich weiterentwickeln. Mhm. Vor allem auch, dass wir eben neue Technologien bieten, dass wir eben dieses Ziel erreichen, dass wir einen wesentlichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und dadurch natürlich auch einen wesentlichen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Mhm. Aber es braucht natürlich alle drei Faktoren und das ist halt dann die Basis, um langfristigen Erfolg haben zu können.
Kommt dieses Nachhaltigkeits-, ich hake da noch einmal nach, weil das ist so, es kommt so prägend raus, ja, so, also, Sie sehen es nicht per Bild, ja, oder ihr seht es nicht per Bild, aber diese Überzeugung sieht man, ja, bei dir und hört man auch raus. Kommt es auch aus der Zeit des Bauernhofs? Ich bin ja auch am Bauernhof groß geworden, ja, und für mich ist es, wenn ich eine Karotte in den Mund nehme und sie schmeckt noch so, jetzt bin ich 48, wie ich sie mit 6 Jahren beim Garten meiner Großmutter rausgenommen habe, dann finde ich die Karotte als solches sehr nachhaltig für mich, weil es in der Region ist, weil sie genauso schmeckt, als hätte ich sie gerade rausgezogen. Ist für dich, hat es schon so dieses Großwerden in der Natur, mit der Natur?
Ich bin überzeugt davon, dass das sicherlich ein Grund für meine, sage ich mal, nachhaltige Ausrichtung ist, dass ich wirklich hier am Land aufgewachsen bin. Mhm. Wir hatten als Kinder eine extrem schöne Zeit in den Wäldern rundherum oder auch, also wir haben wirklich fast die ganze Zeit in der Natur draußen verbracht. War natürlich auch noch nicht so, dass es rund um die Uhr ein Fernsehen gegeben hätte. Aber ich denke schon, dass das mit ein Grund ist für meine doch sehr nachhaltige Ausrichtung. Und ich bin einfach der Überzeugung und wir haben selber eigentlich ein Land oder auch eine Region übergeben bekommen, die wirklich sehr schön ist. Und wir sollten das auch für unsere Kinder und für unsere Kindeskinder ermöglichen. Und deshalb ist es mir auch wichtig, dass wir immer wieder etwas für Nachhaltigkeit tun. Mhm. Weil, und drum soll es auch nicht nur die Profitorientierung geben, sondern es braucht auch den Impact für die Gesellschaft und auch für die Nachhaltigkeit. Aber natürlich geht das nicht, wenn man nicht wirtschaftlich erfolgreich ist. Also ja, es braucht beides.
Sehr gut. Entwicklungsfähigkeit und Mindset ist eine Säule. Was bedeutet für dich ein wachstumsorientiertes Mindset und wie lebst du das in deiner Rolle? Und welche Rolle spielt Lernen für dich? Du hast zuerst schon gesagt, Mitarbeitende wäre es gut, also oder ist es dir wichtig, dass sie lernen und sich weiterentwickeln, aber auch für dich sowohl individuell als auch im organisatorischen Kontext?
Ja, wachstumsorientiertes Mindset ist für mich wirklich auch zum einen offen zu bleiben, offen für Neues, für Veränderung und vor allem für Innovation. Man muss sich einfach auch immer wieder herausnehmen aus dem Tagesgeschäft, sich dann immer wieder auch damit beschäftigen, auf der einen Seite, wo befindet sich denn mein Unternehmen, wie entwickelt sich der Markt, welche Trends gibt es in der Zukunft und gerade jetzt zum Beispiel KI ist so ein Thema, wir werden das nicht aufhalten können, wir müssen uns damit beschäftigen und vor allem auch weiterentwickeln Und es muss ja jeder wirklich danach trachten, möglichst das Positive für sich herauszunehmen. Mhm. Und das heißt, es braucht auch immer wieder lebenslanges Lernen. Ich habe auch sehr, sehr viele Weiterbildungen gemacht in meinem Leben, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass es bei jedem Seminar, bei jedem Workshop, bei jeder Veranstaltung, die ich besuche, gibt es etwas, was ich mitnehmen kann. Und das erweitert auch meinen Horizont. Und vor allem treffe ich auch dort immer wieder Menschen, von denen ich was lernen kann. Und ich glaube, das ist auch eben ein wichtiger Aspekt, dass man sich auch mit Menschen umgibt, von denen man gegenseitig dann auch etwas lernen kann. Und das, ich unterstütze auch Weiterbildung sehr stark bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das heißt, auch hier von den Lehrlingen angefangen, da geht es nicht nur darum, dass sie dann die Berufsschule besuchen, sondern die haben bei uns vom ersten Lehrjahr an ein Weiterbildungsprogramm, das sie absolvieren und auch mit Begeisterung absolvieren und vor allem im persönlichkeitsbildenden Bereich. Mhm. Und natürlich unterstütze ich, wie gesagt, eben auch Weiterbildungen von meinen Mitarbeitern. Ich animiere sie dazu. Wir holen auch dann immer alle, die eine erfolgreiche Ausbildung gemacht haben, vor den Vorhang. Da gibt es auch ein paar Gutscheine dann als quasi Wertschätzung, weil es einfach wichtig ist, dass alle Mitarbeiter immer am neuesten Stand bleiben und sich auch weiterentwickeln.
Hm. Holt ihr euch auch bei dem, wir kommen eh nur zum Thema Innovation, ja, aber so, weil ihr ja doch sehr stark technologisch entwickelt, auch wirklich Input von außen, du warst in Amerika, auch von anderen Ländern, dass ihr Sichtweisen kennenlernst, auch die Mitarbeiter fliegen
ja, aus? Ja, auf jeden Fall, und wir arbeiten natürlich auch sehr stark mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen. Wir sind immer wieder in Forschungsprojekten, auch mit anderen Unternehmen und anderen Institutionen. Und dadurch entwickeln wir uns natürlich auch weiter.
Mhm. Verantwortung und strategisches Denken. Wie gelingt es dir, operative Exzellenz mit strategischem Denken zu verbinden? Das meine ich wirklich so diesen Alltag. Immer dieses passt die Strategie zum Alltag, dieses Reflektieren auch. Und was sind aus deiner Sicht die größten Hebel, um Verantwortung im Team wirklich zu stärken?
Wie ich vorher schon gesagt habe, Strategiearbeit ist natürlich sehr wichtig. Und auch für mich persönlich eben immer wieder auch dann diese, ich nutze bewusst Urlaube, Erholungsphasen, um eben zu reflektieren und auch ein bisschen und ich schaue mir eben sehr viel an, wo sind die Trends. Ich bin auch international viel unterwegs und beschäftige mich wirklich bewusst damit. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man eben rechtzeitig auch Innovationen erkennen kann. Und Strategie entsteht aber natürlich auch vor allem im Dialog im Team mit den Mitarbeitern. Es gibt auch immer wieder vor allem den Dialog mit unseren Kunden. Mhm. Und wir sind bekannt als Lösungsanbieter. Und es kommen viele Kunden zu uns, die sagen, ihr habt uns da so geholfen, jetzt hätten wir das Problem, habt ihr nicht da vielleicht auch eine Lösung?
Okay.
Und so entsteht eigentlich unser Produktportfolio oder entwickelt sich auch immer wieder weiter, weil wir dann für unsere Kunden versuchen, deren Problem zu lösen. Wir schauen natürlich, ist es dann, können wir dieses Produkt oder diese Lösung dann natürlich auch für dieselben Kundengruppen, aber für eben andere Kunden dann verwenden. Und so entwickeln wir uns weiter. Und so entsteht dann auch durchaus unsere Strategie. Und natürlich ist Verantwortung im Team, ich sage auch immer, der Schlüssel zum Erfolg, weil nur dann, wenn ich wirklich jedem Einzelnen entsprechende Verantwortung übertrage, entsteht auch natürlich die Motivation, etwas besonders gut zu machen, etwas weiterzuentwickeln und gemeinsam dann auch als Team zum Erfolg zu kommen.
Also totale Marktnähe, wenn die Kunden mitentwickeln dürfen und Kundinnen. Ne?
Ja. Aber das macht es im Endeffekt aus bei uns. Ja.
Ja.
Das ist wirklich das, wo wir dann eben auch die Weiterentwicklungen machen.
Ja. Kommunikation und Informationsfluss sehen wir als sehr, sehr wichtigen Hebel in der Organisation mit Social Media und Co. noch mehr. Ja. Wie schaffst du es in Zeiten der eben Informationsflut, Klarheit und Orientierung in der Kommunikation zu sichern? Und gibt es ein Kommunikationsritual oder Prinzip, das sich für dich besonders bewährt hat im Unternehmen?
Also ich bin wirklich überzeugt davon, dass transparente und offene Kommunikation ganz wichtig ist. Vor allem auch, wenn sich die Gesellschaft oder auch das Unternehmen in Veränderung befindet. Ja. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen einfach ganz klar wissen, in welche Richtung geht es. Wir haben auch ein eigenes Firmen-App, wo wir unsere Kommunikation drüber machen. Das ist quasi so wie WhatsApp. Mhm. Aber da gibt's dann unterschiedliche Informationsgruppen. Sei es jetzt, indem wir einfach dann sagen, News, die geteilt wird. Es werden dort Fotos von Baustellen geteilt oder auch von besonderen Projekten. Es erfolgt dann auch der Austausch untereinander. Und wenn jetzt irgendwelche Themen sind, dann wird es über diese Kanäle quasi an alle Mitarbeiter eben weitergegeben. Aber natürlich nutzen wir auch Social Media für die externe Kommunikation. Da wird LinkedIn immer wichtiger, vor allem natürlich im Businessbereich, B2B-Kunden, aber natürlich auch, wenn es jetzt darum geht, Mitarbeitergewinnung, Lehrlinge wiederzufinden, da braucht man genauso auch, sei es jetzt Instagram, Facebook oder TikTok, das wir jetzt als nächstes angehen werden.
Sehr spannend. ich merke natürlich, dass du sehr aktiv bist auf LinkedIn, eine der wenigen, sage ich, noch in Österreich Vorständin oder Geschäftsführerin, ja, die aktiv ist. Merkst du da wirklich, gehe ich bewusst drauf ein, weil es ja immer so umstritten ist, ja, wird das bleiben, sehe ich genauso wie du, KI oder AI wird bleiben, wird sich weiterentwickeln, wird unsere Arbeitswelt verändern, aber auch Social Media sehen wir über die letzten Jahre, wird bleiben und wird einen hohen Anteil der Kommunikation einnehmen. Beobachtest du das auch?
Der Business Snack. Aus der Praxis.
Definitiv. Also ich glaube auch, dass generell es ist mittlerweile so, dass vor allem auch viele Junge sich ihre Informationen nur mehr über Social Media holen. Aber auch gerade im Businessbereich, also wir haben wirklich schon sehr viele Projekte und Aufträge über Social Media, über unsere Aktivitäten auf Social Media bekommen. Und ich unterstütze es natürlich auch sehr, wenn sich Mitarbeiter auf LinkedIn zum Beispiel mit LinkedIn beschäftigen und auch über LinkedIn kommunizieren, weil das wirklich auch ein wichtiger Teil ist.
Vertriebskanal.
Vertriebskanal und auch Kommunikationsmöglichkeit.
Ja. Meine Tochter ist jetzt auf mich zugekommen im Urlaub und gesagt, Mama, Zypern ist so cool. Sag ich, wie kommst du jetzt auf Zypern? 12-Jährige. Mhm. Und sagt dann dazu, ja, nein, da kann man super Startup bilden, zahlt wenig Steuern und Immobilien sind auch günstig. 12-Jährige. Sag ich, sehr spannend, woher hast du das? Also sie liest keine Nachrichten, sie kennt den Markt nicht, der Immobilien auf Zypern und. Snapchat.
Ja.
Ein Video gesehen von einer Influencerin, die auf Zypern lebt, die ein Startup gegründet hat, dann hat sie mir ganz genau gesagt, was die verdienen und 12-Jährige. Ja. Und das ist schon sehr spannend, wie dann, die schaut Nachrichten mit uns, ja, weil wir sie auch ein bisschen dazu zwingen, dass sie auch politisch interessiert ist, aber so die Kanäle sind schon sehr, sehr wichtig. Ist mir wieder bewusst geworden durch diese Kommunikation, weil in meinem Feed ist jetzt nicht Zypern drinnen, muss ich dazu sagen, in ihrem Feed anscheinend schon. Ja. Aber faktisch ist es wirklich sehr, sehr spannend, was da mit der Jugend passiert. Ja.
Sehr wichtig, aber es ist natürlich auch dann sehr wichtig, dass sie entsprechend geschult werden und informiert werden, dass sie aufpassen, welche Inhalte wahr und welche fake sind.
Genau.
Denn leider natürlich auch jetzt mit KI werden Fake-Informationen immer mehr. Ja. Und das ist nicht mehr nachvollziehbar. Nein.
Aber für uns alle. Das betrifft uns alle.
Genau.
Und die Kinder sind teilweise, muss ich dazu sagen, durch die Schulen, da muss ich jetzt wirklich Schule sagen, großartig, kriegen schon Workshops in dem Bereich, was ja bei uns teilweise gefehlt hat, weil wir ja nicht, wir sind ja nicht Digital Natives, aber die lernen das schon und lernen damit umzugehen, merke ich bei meiner Tochter. Werte und Umsetzungskraft. Welche Werte sind dir persönlich in der Führungsarbeit besonders wichtig und wie setzt du sie konkret im Alltag um? Wir haben eh schon die Werte, hast du schon gesagt, Nachhaltigkeit, miteinander, im Team zu arbeiten, Verantwortung. Aber wie setzt sie das auch im Alltag um und wie sorgst du dafür, dass Umsetzungskraft nicht nur ein Anspruch bleibt, sondern wirklich spürbar ist?
Ja, im Endeffekt, das sind alles Werte, die wir wirklich tagtäglich leben. Mhm. Ja, auch die Innovationskraft, die habe ich, glaube ich, vorher nicht erwähnt. Aber das sind wirklich Werte, die auf der einen Seite natürlich sehr wichtig sind, Sind auch ein bisschen in der Firmen-DNA verankert und die wir wirklich tagtäglich auch immer wieder leben und die ich auch als Firmenchefin sozusagen auch immer wieder betone. Wie spüren wir die Umsetzungskraft? Ja, im Endeffekt geht es ja wirklich darum, dass Entscheidungen entsprechend getroffen werden, dass man vor allem auch die Verantwortungen klar zuweist und dass man auch dranbleibt. Mhm. Und es ist natürlich so, dass Umsetzen heißt ja natürlich nicht nur planen, sondern einfach tun und machen. Und manchmal sollte man halt auch den Perfektionismus ein bisschen überwinden und wirklich eher schneller Entscheidungen treffen. Mhm. Und da hier entsprechend dann natürlich auch jetzt in der Umsetzung einfach konkreter und stärker wird. Mhm.
Habt ihr eigene Tools, wo ihr regelmäßig auf die Umsetzungskraft schaut? Also nicht nur KPIs-mäßig, sondern ihr seid ja in dem Bereich Bau. Das ist ja
tätig. Ja, ich meine, im Endeffekt sieht man, vor allem wenn man jetzt sagt, wir schauen uns die entsprechenden Projekte auch an, schauen wir uns immer an, was haben wir erreicht und wie haben wir es auch erreicht.
Ja. Okay,
Reflexion. Also von daher immer auch, wir reflektieren natürlich auch immer, ja. Mhm.
Balance und Ressourcen. Was bedeutet für dich Fokus aufs Wesentliche und wie schaffst du Raum dafür im Alltag? Hast du eine persönliche Strategie, um unnötigen Ballast loszuwerden, organisatorisch oder auch mental?
Im Endeffekt, ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch. Also für mich ist es auch das Schrecklichste, was es gibt, wenn stundenlang über Probleme diskutiert wird. Also wir sprechen über Probleme und dann geht's gleich, okay, um welche Lösungen gibt es? Mhm. Ja, das ist für mich auch ein ganz wichtiges Mindset. Und es ist natürlich so, dass wenn jetzt sehr viele Themen gleichzeitig auf dem Programm stehen, dass man einfach versucht, trotzdem den Blick für das Wesentliche und für die Prioritäten dann auch zu haben. Und vor allem, dass man sich dann auch öfter immer wieder fragt, okay, was bringt uns jetzt wirklich weiter? Mhm. Und was kann man weggeben? Sei es jetzt die Ordnerstruktur, die dringend wieder überarbeitet gehört oder solche Themen. Mhm. Man muss sich schon immer wieder damit beschäftigen und sagen, okay, wieder mal etwas ausmisten und etwas weglassen. Und für mich persönlich, also ich tanke wirklich Kraft in der Natur. Mhm. Das heißt, ich habe einen Bewegungsmotivator, nämlich meinen Hund, der jagt mich raus quasi bei jedem Wetter.
Ein Wischler hast du, oder?
Ist ein Wischler, ja. Ja. Da bin ich sehr dankbar, mhm. ja, weil man dann auch oft bei schlechtem Wetter raus muss und das tut einfach so gut. Ja. Ja, und wir haben das Glück, dass wir in der Nähe von einem Wald leben und damit, ich sage immer, ich gehe Waldbaden. Das erdet mich und da habe ich wirklich auch bewusst einfach die Möglichkeit, runterzukommen.
Mhm. Ich sage immer, ich gehe durch die Waldstraße, Waschstraße, weil man geht rein mit vollem Kopf und kommt raus, genau, gereinigt, ja. Mhm. Also ja. Waldbaden, mhm. Sehe ich genauso. Ich sage immer Waldwaschstraße, hilft auch. Innovation und Fehlerkultur. Wo gestaltest du ein Umfeld, in dem neue Ideen entstehen dürfen, auch wenn nicht alles sofort perfekt ist? Du hast das schon erwähnt mit der Innovation, mit den Kunden. Wahrscheinlich habt ihr auch wirklich dann längere Prozesse, wo ihr was entwickelt. Und was ist dein Zugang zum Thema Fehler und was war dein persönlich wertvollster Lerneffekt bis jetzt?
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Grundsätzlich, also wie ich schon jetzt mehrmals erwähnt habe, Innovation ist so ein wichtiger treibender Faktor bei uns im Unternehmen. Und dazu braucht es aber natürlich auch offene Diskussionen und braucht es auch immer wieder den Mut, Dinge anzugehen, auch wenn es vielleicht einmal nicht funktioniert. Mhm. Also wir haben auch schon Projekte gehabt, die dann leider nicht funktioniert haben. Aber wir haben es zumindest versucht und wir haben aus diesen Versuchen, die wir immer wieder gestartet haben, auch sehr vieles zum Positiven dann entwickelt und wo wir dann wirklich auch das Unternehmen sehr viel weitergebracht haben. Als Beispiel jetzt auch Energie aus Abwasser zum Heizen und Kühlen von Gebäuden. Mhm. Wir beschäftigen uns wirklich schon seit vielen Jahren jetzt damit. Am Anfang hat ja jeder gesagt, was willst du damit? Ja, brauchen wir ja nicht echt. Aber die Energiekrise hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass man regional verfügbare Energie und vor allem erneuerbare Energie hat, die dann auch dafür sorgt, dass man unabhängiger ist. Mhm. Ja. Und da hat sich trotzdem natürlich die lange Zeit, die auch die Entwicklungszeit wirklich ausgezahlt. Ja. Und wie gehe ich mit Fehler um? Im Endeffekt, jeder muss dazu stehen, wenn er Fehler macht, und er darf es nicht auf andere schieben. Das betrifft auch mich als Chefin. Wenn es so ist, dann ist es so, dann steht man auch dazu. Und es ist mir immer wichtiger, und das war vor allem auch in der internationalen Tätigkeit. Wir waren sehr viel auch in Osteuropa tätig. Und da ist es mir oft aufgefallen, die Leute dort hatten einfach Angst, Fehler zuzugeben. Mhm. Und da ist oftmals dann ja viel Schlimmeres passiert, nur weil sie es nicht gesagt haben. Und es war dann schon auch immer so, dass ich gesagt habe, hey, bitte, es passiert euch nichts, aber sagt's einfach, wann irgendwas schief geht. Ja. Und genauso soll es auch sein. Fehler können passieren, Fehler passieren jedem. Und überall, wo Menschen aktiv sind, dann passieren auch Fehler. Man muss nur versuchen, denselben Fehler kein zweites Mal zu machen und vor allem aus den Fehlern zu lernen. Mhm. Und manchmal können Fehler ja vielleicht auch dazu beitragen, dass man noch größeren Erfolg hat.
Das heißt, ihr macht auch sehr viel Pionierarbeit eigentlich, ja? Wenn du das Thema ansprichst. Ja, also mich erschüttert das nicht, weil ich habe mich schon mit... Ich bin ja Technikerin für Heizung, Lüftung, Sanitär, und da habe ich mich schon beschäftigt vor 20 Jahren mit Wärmepumpen und Co. und bin immer belächelt worden von den Kollegen, dass ich da so viel Wert drauf lege. Jetzt ist es Normalität, ja. Aber ist es nicht auch so ein Pionierarbeit, eine sehr anstrengende Arbeit, oder macht es dir Spaß, dann die Dinge anzugehen oder zu erklären?
Es macht mir Spaß, ja. Und wir haben jetzt mittlerweile, wir waren damals Pionier in der grabungsfreien Rohrsanierung, Europa-Pionier, haben das auch dann weltweit verankert. Und es macht Spaß, aber es ist natürlich auch anstrengend. Und es ist auch so, dass wenn man dann einen Markt oder ein Produkt entwickelt hat, dann den Markt aufbereitet hat, wenn es dann wirklich so richtig dann losgeht, dann springen auch andere auf. Da muss man dann schon wieder das nächste haben oder sich so weit wieder eine Nische suchen, dass man als mittelständisches Unternehmen dann auch entsprechend bestehen kann. Mhm.
Ja, weil das ist der Nachteil der Pionierarbeit, was wir dann auch merken, dass wenn du das so lange aufbereitet hast, wissenschaftlich auch oder fundiert, dass dann sehr schnell die Unternehmen aufspringen und man auch geschluckt wird möglicherweise vom Markt, also nicht geschluckt jetzt als Unternehmen, aber von den Themen her, und man dann
immer, dann muss man halt immer wieder schauen, dass man wieder einen Schritt weiter Thema. Ist.
Genau. Ich sage immer, es ist immer besser, der Erste zu sein, als der Fünfte zu sein.
Definitiv.
Zusammenarbeit und Erfolge. Was macht für dich gute Zusammenarbeit aus, gerade in komplexen Organisationen? Ja, und wie gehst du mit Erfolg um? Feiert ihr bewusst oder ist es eher weiter zum nächsten Thema?
Also Zusammenarbeit ist eben ein wichtiger Faktor, um erfolgreich zu sein. Mhm. Und da braucht es Vertrauen, Wertschätzung, klare Rollen und wichtig eben gemeinsame Ziele. Und wenn alle an einem Strang ziehen, dann geht's natürlich viel besser. Und wir haben im Familienunternehmen wir sind nicht nur Familienunternehmen, weil von einer Familie gegründet und jetzt weitergeführt, sondern weil wir wirklich ein sehr familiäres Miteinander haben. Und das ist auch eine wichtige Basis, nämlich diese vertrauensvolle Zusammenarbeit und das besondere Engagement auch vom Team. Mhm. Ja. Und natürlich braucht es auch bei der Zusammenarbeit entsprechend Verlässlichkeit und die Stärke miteinander. Ja. Und wie gehen wir mit Erfolg um? Grundsätzlich feiern wir Erfolge, ja. Das gehört dazu und ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es ist natürlich so, dass man jetzt nicht jedes kleine Projekt anstoßt, aber wenn es jetzt große Projekte sind, die wir gewonnen haben oder die wir abgeschlossen haben, einen besonderen Erfolg haben, dann feiern wir das auch als Team.
Ja, super. Ja. Sehr gut. Zum Abschluss noch meine zwei Fragen. Wie siehst du High Performance in den nächsten Jahren? Wie wird sich das entwickeln? Was wird wichtig sein?
Ja, ich bin überzeugt davon, dass High Performance eben der Schlüssel für eine langfristige, nachhaltige Zukunft eines Unternehmens ist. Mhm. Und da sind jetzt alle Säulen wichtig. Ja, man kann jetzt nicht nur eines herausheben. Was ich aber trotzdem glaube, ist, dass Nachhaltigkeit wirklich auch in der Zukunft, in den nächsten Jahren noch einen viel stärkeren Fokus bekommt. Natürlich auch die Digitalisierung und was schon auch spannend wird, ist, inwieweit verändert KI wirklich dann auch alle Faktoren sozusagen im Unternehmen oder alle High-Performance-Faktoren. Mhm. Wichtig ist aber für mich immer schon, und das, glaube ich, ist auch ein spezieller Faktor auch für Familienunternehmen, es geht jetzt nicht nur um kurzfristige Ergebnisse, sondern es geht wirklich um die langfristige Entwicklung. Mhm. Und wir denken jetzt nicht in Quartalszielen, sondern wir denken wirklich auch in langfristigen Zielen. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz wichtige Basis dann auch, um High Performance umzusetzen und auch erfolgreich zu sein.
Ja, gerade in der Pionierarbeit, wenn du solche Produkte entwickelst, wie ihr entwickelst, müsst ihr langfristig auch denken, weil genau. Es braucht ja auch eine Entwicklungszeit.
So ist es, ja.
Noch eine persönliche Frage, was wäre dein Business-Snack für mehr High Performance?
Also erstens, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Das heißt, ich sehe dann trotzdem in der Krise immer wieder auch eine Chance. Und natürlich braucht es auch immer wieder den Mut zur Veränderung. Mhm. Wir haben jetzt unser Unternehmen mittlerweile, ich glaube, jetzt ist jetzt die dritte Transformationsphase sozusagen. Man muss sich auch immer wieder verändern, weil wenn wir jetzt als Unternehmen so geblieben wären, wie meine Eltern gegründet haben, die damals sehr erfolgreich waren, aber jetzt würde es uns wahrscheinlich nicht mehr geben, wenn wir uns nicht weiterentwickelt hätten.
Ja.
Und ich glaube, dieses keine Angst zu haben vor Veränderung ist ein ganz wichtiger Faktor und dass man eigentlich immer wirklich versucht, das Positive zu sehen. Natürlich die Risiken abzuschätzen, aber trotzdem immer wieder auch die Chancen zu sehen.
Mhm. Ja, das ist, wir sind seit 20 Jahren am Markt und wenn wir nicht immer wieder nicht immer wieder neue Produkte entwickelt hätten, Dinge auch loslassen hätten, wäre es nicht gegangen, ja, weil einfach die Unternehmen sich so stark verändern, entwickeln auch. Ich sehe eher die Entwicklung als die Veränderung, dass da der Markt sich entwickelt, KI, AI verändert unsere Branche extrem im Moment.
Ja.
Und da nicht up-to-date zu sein und veränderungsfreudig zu sein, ist fast der Tod einer Organisation, finde ich.
Also, ja, das stimmt.
Ja, ja. Wunderbar. Ich danke dir. Es war großartig, Ulrike. Danke für das inspirierende Gespräch. Gerade zum Thema Nachhaltigkeit hatten wir so noch nicht so stark und macht mir total Spaß. Danke dir.
Danke vielmals. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke.
Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann hör auch gerne in die Podcast-Serie rein, in denen ich über die Details der 8 Säulen spreche. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt, dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bequiz.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst dein Ergebnis bereits eine Minute später per Mail. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Du möchtest uns Feedback geben? Gerne via LinkedIn oder per E-Mail an office@bequiz.at. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Bequiz Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.bequiz.at.